Durch Versace kam ich in ein anderes Leben wieder. Mehr eigenständig, mehr ich, mehr in der Spiritualität. Ich mache jetzt zum ersten Mal genau das Richtige. Wieso jetzt erst? Ja? Ich bin ein absoluter Jetzt-Mensch. Du musst kein braves Mädchen sein.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Unternehmerin, ehemaligen Tänzerin und Versace-Repräsentantin Doris Brugger in ihrem schönen Zuhause in Berlin. Hallo, liebe Doris.
Hallo, liebe Tanja. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
Ja, wir haben uns ja irgendwie, glaube ich, 40 Jahre nicht mehr gesehen. Aber man sieht, sag mal so schön, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Mindestens.
Du bist in Pirmasens geboren, der, wie du selbst sagst, hässlichsten Stadt Deutschlands. Sternzeichen Krebs. Dein Vater, ein Akademiker, der Geige spielte und polnische Wurzeln hatte, verstarb früh. Und so musste deine Mutter, eine sehr hübsche und feine Frau, alleine für das Einkommen sorgen und arbeitete als Verkäuferin. Als du 10 Jahre alt warst, nahm dich eines Tages eine Freundin mit zu ihrem wöchentlichen Ballettunterricht, bei dem du dann ein bisschen mitgemacht hast, obwohl du eigentlich wusstest, dass das nicht zu viel führen würde, da deine Mutter ein solch teures Training wahrscheinlich nie bezahlen würde. Aber diese erste Ballettstunde hat dein ganzes Leben verändert, denn die Ballettlehrerin beobachtete dich und sagte zu dir: Mein Kind, du musst tanzen lernen. Du hast ein großes Talent. Sie sprach mit deiner Mutter, den Förderstellen, die dir dann das Training bezahlten. Und schließlich empfahl sie dich für ein staatliches Vollstipendium für eine Ausbildung an einer renommierten Ballett- und Musikschule in Memmingen, welches du dann auch bekommen hast. Mit 13 saßt du also allein im Zug, wohntest wie deine Mitschülerin in einem Internat ganz in der Nähe der Tanzschule und begannst ein hartes, intensives Studium mit vielen Stunden Training und zusätzlicher Theorie. War das denn damals für dich wie ein großer, fast unwirklicher Traum? Konntest du dein Glück überhaupt fassen, dass du nun wirklich auf dem Weg warst, eine Profitänzerin zu werden?
So habe ich das erst gar nicht empfunden. Ich kann sagen, für mich war diese Wende, was es ja wirklich war, in eine Befreiung. Weil als Kind, sagen wir, kann ich sagen, wurde ich gar nicht gesehen. Ja, ich war eigentlich von niemandem gesehen. Auch mein Großvater mochte mich nicht. Der zog meinen Cousin vor, obwohl er jünger war. Also es war immer mit Schmerz verbunden. Und durch diese Ballettlehrerin, die mich wirklich herausgenommen hat aus diesem Leben, in einen ganz neuen Rahmen gesteckt. Und das war für mich wirklich erstmal eine richtige Befreiung.
Damals als junger Teenager warst du ja innerlich schon recht reif, aber äußerlich noch wahnsinnig kindlich. Also du hattest keine weiblichen Rundungen und erst mit knapp 17 bist du plötzlich so ein bisschen wie über Nacht größer und fraulicher geworden. Deine Periode hast du erst mit 18 bekommen und dein erster Mann, das war auch erst mit 19. Also so ein bisschen später. Ich frage mich bei den jungen Balletttänzerinnen und auch bei den Turnerinnen, ob dieses intensive Hochleistungstraining, welches ja auch ein bisschen weniger Körpergewicht voraussetzt, vielleicht ob das die normale Entwicklung einer Frau auch hemmt oder zumindest verzögert. Wie denkst du denn heute darüber? Was hat denn der Tanz mit dir, also dieser Tanz auf höchstem Niveau, mit dir gemacht? Welchen Tribut musstest du denn zahlen?
Also ich glaube nicht, dass der Tanz, dass ich durch den Tanz so zart war und, sagen wir mal, zurückgeblieben, kann man fast sagen. Weil mit 16 war ich wirklich wie ein Kind. Ich hatte weder Busen noch Po noch Wade. Und das ist mir in meinem Leben immer wieder passiert, dass es von einem aufs andere sich ändert. Ich habe das immer wieder erlebt in all den Jahren. Also wo ich mir dachte, ah, du bist jetzt in dieser Situation, die gefällt dir gar nicht. Aber dann plötzlich von einem Moment auf den anderen war das auch bei mir da so, dass ich also wie eine Rose plötzlich aufsprang. Ja, also es war interessant zu sehen. Nein, ich glaube nicht, dass das Tanzen, im Gegenteil, ich glaube, das Tanzen hat mich, weil es war ja nicht nur, sagen wir mal, Technik, Körper, sondern es war ja mehr, es war ja Musik, es war Musikgeschichte, Musiktanz, es war Philosophie und das war halt eines meiner wichtigsten Attribute, die ich da hatte, dass ich nächtelang mit meinen Freundinnen philosophieren konnte. Und das war mir ganz wichtig, weil plötzlich konnte das, was immer im Verborgenen als Kind oder junges Mädchen schon immer da war, aber kein Mensch hat es abgefragt von mir oder ich konnte mich auch nicht äußern darüber. Und da brach das dann alles so auf. Und das war halt diese Entwicklung, die mir wahnsinnig gut getan hat. Also ich war von heute auf morgen ein anderer Mensch.
Nach 4 harten Jahren der Tanzausbildung in Memmingen und mehreren auch Gastauftritten im Ausland hast du deine staatliche Prüfung für Bühnentanz an der Bayerischen Staatsoper in München absolviert, bestanden. Daraufhin bist du auch gleich dort geblieben. Hast dir gedacht, oh, München ist irgendwie netter als Memmingen. Hast mit einer Freundin ein Zimmer geteilt, bei der Ballettikone Heinz Bosel am Prinzregentenplatz mittrainiert und dich dann an der Bayerischen Staatsoper auch beworben. Dort sagte man dir, es sei zwar jetzt gerade keine Stelle als Balletttänzerin frei, aber ein Jahr später würde man dich sehr gerne nehmen. Kolleginnen rieten dir dann, du solltest doch in der Zwischenzeit, so ein bisschen als Überbrückung, dich doch für das Fernsehballett bewerben, was du dann auch gleich getan hast, zusammen mit einer Freundin. Und so bildhübsch, groß und langbeinig, wie ihr wart, wurdet ihr natürlich mit Kusshand genommen. Du warst 19 in der Zeit, also schon gleich engagiert. Und ich gehörte auch schon noch zu dieser Generation, die das Fernsehballett noch kennen. Ich glaube, heute kennt das natürlich keiner mehr. Das gibt's ja gar nicht mehr. Irgendwie war es ganz normal, habe ich mir so überlegt, als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, dass da so im TV-Shows immer so schöne, schlanke Frauen nur mit so einer Art Badeanzug bekleidet, liebreizend und lächelnd so umhertanzten, ja. Es war ja jetzt nicht irgendwie so ein ganz anspruchsvoller Tanz, sondern es war ja immer so ein bisschen so Beinchen hoch und so ein bisschen nach links, nach rechts und so. Hattest du dich dort beim Fernsehballett nie als harmlose, austauschbare Staffage empfunden?
Doch. Doch, also ich wusste, dass das, ich habe das nur mehr oder weniger ertragen, weil ich wusste, es wird eine kurze Zeit sein, ja, also eine Überbrückung. Und mein Ziel war wirklich, als klassische Bühnentänzerin an der Staatsoper zu sein. Und ich habe ja auch mit diesen Kolleginnen von dort auch täglich trainiert. Also ich war nicht nur in der Bavaria Filmballett, sondern wir haben also täglich da auch trainiert in der Bosel-Stiftung am Prinzregentenplatz in München, was toll war, wirklich toll. Und ich habe mich mit diesen Mädchen und auch mit Heinz Bosel, mit denen ich später dann auch ein Pas de Deux tanzen durfte im Fernsehen. Es war also für mich eine große Ehre. Aber wir mochten uns auch sehr gerne und er war ein außergewöhnlicher Tänzer, wirklich. Ich war natürlich beim Fernsehballett, sagen wir mal, das hat mir schon, also ich habe es nicht ernst genommen so richtig. Aber die Choreografen, die ich sehr mochte, also Bill Millier, mein Hauptchoreograf, der später sehr viel mit mir arbeitete und auch als sein Assistent gearbeitet später und sein Vorzeigemodell sozusagen. Das war schon schön, aber oder mit Herrn Pfleger zu arbeiten und Raumpatrouille, Orion Raumpatrouille und all diese Dinge, die waren sehr schön.
Jetzt erinnere ich mich.
Ja, Aber es war auch so, dass die, also man hat uns dann auch immer manchmal so als Statisten, tanzende Statisten eingesetzt, was mich zur auf die Palme brachte. Und einmal, also war eine ganz verrückte Geschichte, die letzte Marika Röck Show war das. Und wir Tänzerinnen mussten auch wieder so Statisten ähnlich, das sind so Plastikhörzen, die an einem Seil durch das Atelier fuhren und wir mussten so mit Watte, große Wattebausche, mussten wir dann so la, 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 die Herzen putzen, dass ich gesagt habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich meinen Wattebausch genommen, habe es dem Regisseur Heinz Liesendahl, hieß der damals, vor die Füße geworfen und habe gesagt, ich habe doch nicht fast 5 Jahre klassisches Ballett studiert, um bei euch die Plastikherzen zu putzen. Große Aufsehung. Man hat mich sofort in die Garderobe zitiert, wo ich eine Stunde wartete, bipperte, weil ich wusste, ich war wieder zu vorlaut irgendwie. Aber es war ja richtig. Es war ja wirklich so, dass wir, also sie haben uns halt einfach eingesetzt als Statisten, ne? Weil sie dachten, die sind sowieso engagiert, also können wir das auch so machen.
Ihr habt halt nichts gekostet.
Ja, wir haben da nichts gekostet, genau. Dann kam eine Stunde später, kam der Produzent in die Garderobe, sagte, hiermit sind sie fristlos entlassen und wir überlegen uns noch eine Konventionalstrafe, weil sie jetzt den ganzen Betrieb aufgehalten haben. Habe ich gesagt, nein, bin ich nicht einverstanden. In meinem Vertrag steht als Tänzerin. Ja, dann sehen Sie am Montag unseren Juristen, der wird Sie dann aufklären. Gesagt, getan, montags bin ich dann zu diesem Juristen. Er war sehr amüsiert über das ganze Geschehen und sagte, natürlich stellen wir Sie wieder ein, aber das Weihnachtsgeld muss ich Ihnen mindestens streichen. Sagte ich, nein, sehe ich auch nicht ein. Sagte, jetzt haben Sie sich nicht so. Dann gehen wir am Sonntag Mittagessen. Das ist mehr als diese 26, es waren 26 Mark, D-Mark.
Also. Es war damals mehr
damals
als es heute.
Für mich war es enorm. Ich hatte es ja schon verplant für Weihnachten, ne?
Ja, klar. Und dieser besagte Jurist, mit dem warst du ja dann kurze Zeit später schon verheiratet.
Genau.
Also der hat sich ein bisschen in dich verliebt und du dich wahrscheinlich auch in ihn. Er war 14 Jahre älter als du und ein absoluter Überflieger. Mit 21 promovierte er als Jurist das erste Mal, mit 23 das zweite Mal und mit 25 setzte er nochmal den Diplom-Volkswirt obendrauf.
Genau.
Du hattest ja schon immer so ein bisschen so ein Faible für solche Art Männer. Was reizt und fasziniert dich denn an dieser Spezie der Überflieger und macht diese glücklich?
Ja, also ich denke mal, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Marilyn Monroe und Arthur Miller. Ich denke, dass da die gleiche Motivation war, ja, dass man viel hat. Also ich meine, es war für mich leicht, irgendeinen Mann zu bezirzen. Also das hatte ich ganz, ganz gut irgendwie schon ganz früh erkannt, obwohl ich ja meine Unschuld erst mit 18 oder 18,5 verlor. War ich aber im Flirten trotzdem, also das war mir so angeboren. Oder sagen wir mal im Faszinieren und ein bisschen Flimmern und so. Ja, das gab es schon.
Du konntest die Männer gut bezirzen.
Ja, und bei ihm war das wahrscheinlich genauso. Ne? Durch das, dass ich, er fand es ja schon sehr amüsant, wie ich mich da verhalten habe, ja. Und halt nicht in der Norm, ja. Das war, also bei mir ist es immer so ein bisschen, wie gesagt, von einem Moment auf den anderen kann sich's ändern. Und also sehr spontan und immer ein bisschen flimmernd, ja.
Aber nochmal meine Frage, machen solche Männer glücklich?
Naja, ich denke, meine Motivation war, was ich damals nicht wusste, ich suchte meinen Vater in ihm. Ja, das war wahrscheinlich ein ganz wichtiger Moment, dass ich durch ihn plötzlich eine Sicherheit hatte, durch einen Mann, der auch ja ein bisschen älter war. Damals war das ja, heute ist ja kein Thema mehr, 14 Jahre. Sogar umgekehrt, auch mit Frauen, die jünger und älter und Männer. Also es ist nicht mehr so in der Norm, wie es damals war. Und ich denke, dass diese Sicherheit der ausschlaggebende Punkt war. Mhm. Ja.
Also die Sehnsucht irgendwie nach einem väterlichen Mann an der Seite.
Nach einer Anlehnung, ja, den Rücken ein bisschen anlehnen zu dürfen, weil ich bin ja ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater ist ja sehr früh gestorben. Ja. Und meine Mutter war dann auch immer so in der Traurigkeit, ja. Und das war für mich sehr schwer, ja. Vor allem, also meine Mutter war eine sehr, also keine spirituelle Frau. Und ich bin ja so geboren. Also ich bin ja, mit 2 Jahren habe ich schon gespürt Dinge, wo ich mir gesagt habe, wieso verstehen die das nicht? Ja. Also ich war immer schon, also ich habe das nicht gelernt oder erfahren, sondern ich bin wirklich so zur Welt gekommen. Mhm. Scheinbar habe ich dann noch irgendwas rübergeschwappt, ist noch von den alten Inkarnationen oder so, ja. Weil ich habe, meine Mutter hat dann, saß dann traurig schon mal mit einer Freundin auf einem Sofa und ich spielte so vor ihnen am Boden. Und dann sagte sie zu ihrer Freundin, naja, wenn man dann endlich mal tot ist, ist alles vorbei. Worauf ich sagte, mit 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr genau, wieso denn, wir kommen doch wieder. Da sagte meine Mutter, wie meinst du das? Wo hast du das aufgeschnappt? Ja, nirgends, es ist doch so. Also so bin ich geboren. Ja. Und es hat mich immer wieder eingeholt.
Du bist ja sehr schnell nach der Hochzeit schon schwanger geworden. Musstest dann natürlich deine Aussicht auf den wunderbaren Job an der Staatsoper absagen. Und auch hast du noch so ein bisschen Fernsehballett getanzt. Und dann empfahl dir aber dein Arzt, du solltest doch ein bisschen Ruhe geben, wenn du dein Kind behalten möchtest, also bekommen möchtest. Du warst sehr schmal gebaut. Die Schwangerschaft war nicht so einfach. An Weihnachten ging es dann wieder zum Skifahren mit deinem Mann. Aber du nahmst das sehr ernst, verbrachtest die Zeit ganz ruhig im Hotel. Bist also nicht auf die Bretter gestiegen. Und nach einem Schwimmen im Hotelpool, natürlich einem ruhigen Schwimmen, also jetzt nicht 1000 Meter Kraul, hattest du einen Blutsturz und man wollte dich daraufhin sofort in die nächste Klinik bringen und das Baby auch entfernen. Du hast dich geweigert, dich da auch irgendwie, du warst dir da wahrscheinlich auch ganz sicher, dass es irgendwie wieder gut wird, hast dich dann überhaupt nicht mehr bewegt. Hast dich einfach ins Hotelzimmer gelegen und hast gewartet, bis es wieder ein bisschen normaler wurde. Und als du wieder transportfähig warst, bist du dann noch mal 4 Wochen in die Klinik deines Arztes in München, hast da auch wieder gelegen. Also du hast alles dafür getan, dieses Kind nicht zu verlieren. Und gerade du, so diese quirlige, dynamische, immer tanzende Person, musste da plötzlich so ganz innehalten. Ich würde gar nicht mal sagen stillhalten, sondern innehalten. Wie hast du denn das aushalten können und was hat dich dann all diese Wochen in der Ruhe beschäftigt oder mit was hast du dich beschäftigt?
Ja, also sicher war, ich wollte das Kind absolut behalten und habe mich deshalb so verhalten. Ne? Behalten und verhalten, kann man sagen. Es war also so, dass ich habe dann eine Therapeutin gefunden, die mit mir Atemübungen gemacht hat. Und da habe ich dann auch, das war so der nächste Schritt zur Spiritualität, wenn man so will, was man alles machen kann, ja, auch im Stillstand. Also atmen ist Leben, ja, und durch Atmen kannst du so viel bewirken. Es ist unglaublich. Also als ich das Kind bekam, sagte die Hebamme zu mir: Bitte, bitte atmen Sie nicht so viel, weil das Kind kommt zu früh. Ja. Also Atem ist Leben.
Also du hast dann in dieser Zeit auch geatmet, meditiert. Also ja. Du hast es dann einfach so wie eine Art Beruhigung auch für dich gemacht. Ja.
Und bin natürlich sehr, ich durfte laufen. Das war das Einzige, was ich durfte. Das habe ich jeden Tag gemacht und meditiert. Aber es war natürlich schon schwierig. Mhm. Also muss ich sagen, es war eine sehr schwierige Zeit. Und vor allem, was mich beschäftigte, war, was hat dieser Blutsturz bewirkt? Ist das Kind noch ganz? Also ich habe mir das dann so immer so visualisiert, wie das da ist, wie das da liegt im Bauch. Ist da jetzt was passiert? Ist da was ab? Also schwierig, muss ich schon sagen. Aber ich wollte es unbedingt und ich wollte mich durchsetzen, weil mein Mann glaubte schon, dass es ein Abgang wird. Und auch mein Arzt. Und habe ich gesagt, nein, ich zeige es euch. Und genau so. Und das war dann, also die Zeit war dann so, dass ich eines Tages am 8. Juli 66 setzte ich mich in den, nachdem mein Mann in Bavaria-Film zur Arbeit gegangen war, setzte ich mich in diesen Chefsessel sozusagen und habe meine Mama kam dann übrigens von Pirmasens, die wohnte dann bei mir und hat mich ein bisschen, die hat mich betreut all diese Zeit, das war sehr wichtig. Aber ich setzte mich dann an diesem 8. Juli tatsächlich in diesen Stuhl und sagte zu meiner Mama, heute bekomme ich meinen Sohn. Ich habe mich auch nicht untersuchen lassen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Meine Mutter sagt, Kind, spürst du irgendwas? Sagt ich, nein, ich spüre überhaupt nichts. Sagt sie, das geht so nicht. So funktioniert das nicht. Bei der Erstgeburt bekommt man mal eine Wehe und dann vielleicht am nächsten Tag oder am gleichen Tag eine zweite. Sag ich, ja, das ist völlig egal, aber heute bekomme ich meinen Sohn. Ich saß und saß, es war meine erste wirkliche Meditation eigentlich. Mittags um eins sagte meine Mutter dann, ich muss jetzt was einkaufen gehen, sonst hat ein Mann heute Abend nichts zu essen. Spürst du denn jetzt schon was? Nö, sagte ich, spür gar nichts. Aber bleib nicht so lange, weil heute bekomme ich meinen Sohn immer wieder. Kaum war sie zur Tür draußen, bekam ich die erste Wehe. Oh, welch ein Schreck für mich, weil ich dachte, jetzt bin ich ganz allein. Bekomme ich das Kind jetzt ganz allein oder wie? Nach 10 Minuten kam meine Mama und wir sind sofort in die Klinik gefahren. Und glaubt man es nicht, 2 Stunden später war mein Sohn auf der Welt. Hurra!
Wie hast du denn dieses Wunder, ein Kind gebären zu können, empfunden? Und wie hat dieses Erlebnis dich verändert?
Das ist eigentlich schwer zu sagen, weil ich fand es ganz normal. Ich kann es nicht anders sagen. Ich empfand es auch nicht als Wunder. Das Einzige, was ich sagen kann, ich habe meinen Mann nicht angerufen.
Der wusste noch gar nichts von seinem Glück.
Nein, da hat es dann, also mein Sohn kam so circa 16 Uhr zur Welt und um 18 Uhr rief ich dann mal an und sagte, dein Sohn ist da.
Das ist ja nett. Also du hast erst mal abgewartet. Du fandest es nicht so wichtig. Mal,
ja, abgewartet. Es war natürlich, sagen wir mal, andersrum. Die Geburt war jetzt auch nicht, es war ein Darmschnitt und ohne Betäubung oder irgendwas. Es war schon etwas. Und die Nabelschnur war zweimal um seinen Hals gewickelt oder war ganz lang gezogen. Also es war...
Ja. Weil, ja. Und in der Zeit hat man ja auch nicht unbedingt so die Männer dabei gehabt.
Nein.
Ich bin mir heute noch sicher, dass es vielleicht nicht immer für jeden Mann so toll ist, dass er dabei sein sollte oder
sollte,
muss. Heute ist es ja fast so ein bisschen, wenn die Männer nicht mitwollen, werden sie ein bisschen schief angeschaut.
Ja, ja.
Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Magische vielleicht am Ende doch etwas ist, was nur uns Frauen angeht.
Ja, also ich kann das genauso denke ich. Also es hat mich nichts hingezogen, dass er jetzt zuschaut, wie das Kind da unten rauskommt, auf Deutsch gesagt. Ja?
Da muss ich immer an, wie heißt der Sänger? Bobby Williams, genau war es.
Ja.
Heißt er nicht Robbie Williams? Doch, Robbie Williams. der hat gesagt, nach der Geburt seines ersten Kindes, auf Englisch, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Englisch war, es wurde auf Deutsch in der Presse mal übersetzt, das ist so, wie wenn deine Lieblingskneipe abbrennt. Da habe ich so ein bisschen gedacht, naja, englischer Humor zwar, aber ja. Vielleicht könnte man auch sagen, wie auf Englisch sagt man doch so schön, too much information.
Ja.
Also vielleicht ist es für Männer dann eben doch eine Überforderung.
Also ich kann sagen, ich würde es wieder so machen.
Ja.
Ja, also ich bereue das nicht und ja, ich würde, wie gesagt, ich würde es wieder so machen. Ja.
Kommen wir noch mal zu diesem Spüren. Also du hast ja gerade auch erzählt, du hast gespürt, dass du deinen Sohn bekommst. Du hast gespürt, dass man, wenn man tot ist, wiederkommt. Du bist ja auch mal bei einer Reise mit einem Halt am Münchner Bahnhof, hast du auch gewusst, dass du da einmal leben würdest. Und man kann diese Gabe ja auch so ein bisschen als seherische Fähigkeit bezeichnen oder dich als Medium. Aber so möchtest du dich ja nicht benennen. Also da bist du ja sehr zurückhaltend. Und du möchtest mit dieser Gabe auch kein Geld verdienen. Aber du sprichst ja darüber zumindest. Spürst du denn manchmal mehr, als dir lieb ist?
Also, ich war mal bei einer spirituellen Astrologin. Also eine fantastische, so eine weise Frau, wie man sich das vorstellt. Das habe ich ja später noch mal erlebt. Die sagte, da hat sie mich richtig beschimpft, sie sagt, sehen Sie denn nicht, dass Sie hier sind, um das leben zu müssen fast, um anderen helfen zu können, um das zu praktizieren? Sage ich, nein, das will ich absolut gar nicht. Ich will selbst leben, selbst erfahren. Und ich will dir auch, also diese Erfahrung natürlich Menschen weitergeben, aber in meinem Leben eingebunden. Also nicht, dass ich mich separiere von meinem Leben als Heilerin und da das vielleicht professionell erlebe und weitergeben kann. Womöglich, mir hat man auch schon gesagt, du könntest sehr viel Geld damit verdienen. Das wollte ich schon überhaupt nicht. Also ich finde, damit Geld zu verdienen, oft denke ich bei diesen großen, wie Dr. Dispenza und diese ganzen Leute, wie sie heißen, die wahnsinnig viel Geld damit verdienen, mir ist das unangenehm. Wirklich. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht kann ich mich noch mal umstellen damit, aber es ist mir wirklich unangenehm, damit Geld verdienen zu können. Mhm. Vielleicht ist es falsch, ich weiß es nicht.
Nein, ich glaube, es ist nie was falsch, was wir innerlich spüren. Ich glaube, man sollte ja seinem Herzen folgen. Aber meine Frage mit dem, spürst du mehr, als dir lieb ist? Also mich würde noch mal interessieren, belastet dich dieses Spürige manchmal? Also du triffst vielleicht Menschen und spürst plötzlich was, ja? Also ist das manchmal auch ein bisschen so, dass du kannst es ja nicht mehr dann sofort von dir abstreifen. Du hast es ja in dir.
Das ist ein bisschen anders. Also in dem Moment, wo ich jemanden begegne, was natürlich täglich ist, aber sagen wir mal, mit dem ich ins Gespräch komme, dann läuft bei mir, das ist wie ein Scan. Also macht es, dann weiß, also ich sehe dann genau in diesen Menschen hinein. Es ist unglaublich. Und dann habe ich oft das Gefühl, wenn ich die anschaue, dass die spüren, dass ich sie komplett durchschaue. Dann gehe ich mit meinen Augen weg. Weil ich möchte ihnen das nicht das Gefühl geben, dass ich sie auf Deutsch gesagt durchschaut habe. Ja. Aber das findet statt. Es ist unglaublich. Mhm. Und viele haben mich auch schon darauf angesprochen, weil ich dann auch mal was sage. Ja, ja. Und dann ist mir oft passiert von Menschen, die gar nicht überhaupt damit konfrontiert sind, dass die sich dann bei mir melden, wenn irgendetwas ist und sagen, kannst du mir mal kurz zu einem einen Rat geben? Also das passiert mir jetzt ständig. Also folgedessen, es kommt nicht von mir, sondern von der Gegenseite, dass sie mich angehen um Rat.
Also deine Nähe suchend.
Ja, ja.
Aber wie ist das dann bei deinen Männern? Weil deine Ehe zerbrach ja dann so nach 4 Jahren. Du hast dann zwar weiter mit deinem Mann zusammengelebt. Deine Mutter kam auch, hat sich auch mit um deinen Sohn gekümmert. Aber wie ist das dann bei den Männern, wenn du sagst, du scannst einmal und dann weißt du, also dann durchschaust du sie? Also bei den Männern oder bei dem Ehemann hast du ihn ja anscheinend nicht gleich durchschaut, sonst hättest du ihn ja nicht geheiratet.
Ja, also ich habe auf jeden Fall übersehen, dass er, ich will das Wort Geiz jetzt nicht aussprechen, aber also Geiz ist ja eine Todsünde. Und sparsam ist die eine Sache, Geiz ist die andere Sache. Und ich habe wirklich übersehen, dass er echt geizig war. Ja. Und das hat mir, also das hat mir wehgetan, weil ich konnte auch, also er meinte zum Beispiel, oh, fällt mir ein, bei der Geburt, er meinte, wenn du, wir wussten ja nicht, dass es wirklich, dass es so, ich wusste es zwar schon, aber Mann wusste es nicht. Und er hat gesagt, wenn du mir einen Sohn schenkst, bekommst du von mir einen wunderschönen Diamantring. Den bekam ich aber nicht. Also zur Geburt bekam ich so eine Insta-Kodak.
Kamera.
Kamera, was okay ist. Ja.
Ein bisschen günstiger.
Ja, ein bisschen günstiger. Und ich bin natürlich immer sehr, ich habe so zwei Komponenten. Die eine ist, ich kann sehr, sehr scheu sein, ja, sehr zurückhaltend. Und dann wieder kann ich aber ganz schön vorlaut auch sein. Ja. Also vor allem hängt das dann mit dem Humor, also ich glaube, ich habe einen richtig guten, schönen Humor, der manchmal auch ein bisschen bissig sein kann. Also wenn ich so, also manchmal kann ich dann auch schon in die Vollen gehen. Und dann, also es ist so eine Mischung, ne? So einmal ein bisschen vorlaut, nenne ich es mal so, oder dann ganz scheu, ja. Krebs sowieso. Und da war es dann auch so, ich habe das meinem Mann nicht gesagt, du wolltest, denn ich habe dann abgewacht, also mein Sohn ist im Juli geboren, Weihnachten stand vor der Tür, habe ich gedacht, naja gut, dann vielleicht an Weihnachten den kleinen Diamantring oder auch nicht. Aber er kam nicht. Das Jahr drauf an Weihnachten merkte ich, es war so ein kleines Schächtelchen. Und da kam sein Geiz nochmal ganz zum Vorschein. Und zwar war da ein kleines Briefchen dabei. Da stand drauf, ich bin ein Anbaumodell. Du kannst mich jedes Jahr vergrößern. Na gut, ich habe mal geöffnet. Dann war so ein kleines Diamantsplitterchenring, was man zur Kommunion oder so bekommt. Und daraufhin, da war dann bei mir irgendwie der Ofen aus. Es war vorbei. Dann habe ich dieses kleine Schächtelchen zugeklappt. Klapp. Hab's ihm gegeben, hab gesagt, wenn du es ein paar Jahre angebaut hast, kannst du mir mal wieder geben.
Aber dieser Brillantring wird wahrscheinlich nicht das einzige gewesen sein, warum Nein. Du ihn als geizig bezeichnest.
Ja, ja. Also, als er mir sogenannten Heiratsantrag machte, sagt er, ja, ich würde dich schon gerne heiraten, aber ich kann dir nur 500 Mark Haushaltsgeld geben. Worauf ich sagte, na ja, gut. Weil er wollte seine Kanzlei, seine private Kanzlei aufbauen. Er war ja ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Jurist. Also er hatte Morris Agency in Amerika, die Agentur unter sich. Er hatte alle Stars, von Kurt Jürgens über Bernhard Wicki, alle waren bei ihm. Und das wollte er natürlich da in dieser wunderschönen Wohnung, die wir bezogen hatten, in der Wiedenmeierstraße, so 300 Quadratmeter Traumwohnung, hat er die zwei größten Räume, hatte er für sich, für die Kanzlei, habe ich verstanden. Es war ja für mich auch okay. Ja, also dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich dir helfen kann, deine Kanzlei, deine Zukunft, unsere Zukunft aufzubauen, dann werde ich das versuchen. Aber ich habe natürlich auch nicht mit meiner, wie soll ich sagen, Spontanität der Leichtigkeit, Das kann ich sehr gut, ja. Das erste Haushaltsgeld, die ersten 500 Euro Mark, sondern ich habe einen Malerfreund besucht am Chiemsee. Und ich habe tatsächlich für die 500 Mark 3 Bilder gekauft. Das war natürlich, da war die Hölle los.
Ja. Aber du hattest ja dann, gut, du hattest dann kein Geld mehr fürs Essen und für irgendwelche Dinge.
Aber ja, das hatte ich dann natürlich von meinem Privat.
Ach so.
Habe ich dann das dafür. Mhm. Aber er wusste, ich habe ihm das auch gesagt. Ja. Er war dann mit diesem Maler später sehr befreundet. Er mochte ihn. Aber das war für ihn ein Schock. Der hat es gar nicht verstanden.
Also du musstest ihn für alles fragen?
Ja.
Also du hast nicht einfach Zugriff aufs Konto gehabt?
Nein, das würde nie.
Aha.
Nein. Ich hatte zwei Umstandskleider. Die haben beide meine Mutter bezahlt, nicht mein Mann. Also das war eine sehr, sehr schwierige Sache für mich. Mhm. Als ich das herausfand, dass das wirklich nicht heilbar ist, sozusagen. Ja. Da wusste ich schon, auch wie er sich verhalten hat während meiner Schwangerschaft. Also ich war eher mit meiner Mutter oder so spazieren. Also mit ihm kann ich mich gar nicht erinnern, dass er mit mir mal spazieren gegangen wäre. Seine Karriere war ihm da sehr viel wichtiger. Und er ist auch alleine zum Skifahren dann gefahren und all sowas. Also ich wusste dann, dass ich bei diesem Mann nicht bleiben werde. Das war mir klar.
Mhm. Schon zu Anfang dieser Ehe hast du ja auch als freie Tänzerin gearbeitet, warst eben, wie du schon sagtest, auch Assistentin renommierter Choreografen. Nachdem du dich dann von deinem Mann, zumindest nicht räumlich, aber innerlich getrennt hattest, bekamst du eines Tages ein Angebot vom Chambre Syndicale de la Haute Couture, als Model für die exklusiven Haute Couture-Modenschauen zu arbeiten. Somit pendeltest du oft zwischen Paris und München hin und her und bist für die Couturehäuser wie Chanel, Dior, Yves Saint Laurent gelaufen und hast mit ihnen auch so auf der ganzen Welt, auf Botschaften, auch diese wunderbaren Couture-Shows gemacht, um die Kollektionen vorzuführen. Man muss noch mal vielleicht erklären, dass es eben die Prêt-à-porter-Shows gibt, wo natürlich viel Presse, viele Einkäufer und so weiter sitzen. Aber diese Couture-Shows sind ja die, wo eben nur ganz feine, ausgewählte Kundinnen sitzen, die sich eben auch so ein Couture-Kleid, was ja manchmal über 100.000 Euro kosten kann, dann auf Maß anfertigen lassen. Also es ist eine Welt für sich.
Ja, es sind zwei Welten, wirklich.
Deine Mutter kümmerte sich ja dann auch um deinen Sohn, die war zu Hause, hat dich sehr unterstützt. Und dein Mann gab dir auch so alle Freiheiten, also auch Freiheiten, so vielleicht mit anderen Männern auch zu sein, weil er dich eben nicht ganz verlieren wollte. Also er wollte so ein bisschen, dass du auch noch so an seiner Seite, zumindest nach außen, an seiner Seite bist. Er produzierte inzwischen auch Filme und hatte auch mehrere Liebschaften, unter anderem mit der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida. Nach außen wart ihr also dieses wunderschöne Traumpaar. An Weihnachten ging es dann auch immer regelmäßig wieder nach St. Moritz in den Urlaub. Und an einem dieser Weihnachtstage sagte er zu dir, er müsse am Darm einen Polypen entfernen lassen. Allen anderen Menschen sagte er, es sei nur der Blinddarm. Also er wollte das sehr verheimlichen. Du begleitetest ihn dann nichtsahnend im Krankenhaus und nachdem die OP 6 Stunden dauerte, schwante dir schon ein bisschen etwas. Und der Arzt bestätigte dann dein mulmiges Gefühl, bat dich aber, ihn eben nicht wissen zu lassen, dass du von dieser unheilbaren Krebsdiagnose weißt. Also der hatte schon Metastasen in der Leber. Also es ging ihm nicht gut. Es war auch keine Aussicht auf Heilung, nur dass er vielleicht noch ein bisschen leben könnte. Und er war auch einem Scharlatan aus Rom verfallen. Deshalb ist er auch ein bisschen zu spät ins Krankenhaus, sonst hätte er vielleicht auch noch gerettet werden können. Aber warum hast du dein Wissen um seine Krankheit ihm gegenüber
dann wirklich bis zu seinem Tod geheim halten wollen? Hättest du ihm nicht eher diese Last nehmen können, wenn er gewusst hätte, dass du es weißt? Also ich kann mir gerade so nicht so ganz vorstellen, was daran, ob das nicht tröstlicher für jemanden ist, wenn er weiß, okay, die weiß das jetzt und dann kann ich mich halt auch fallen lassen.
Ja, also erstmal möchte ich noch sagen, ich wollte mich trennen auf jeden Fall und er wollte das absolut nicht und deswegen hatten wir einen Vertrag, einen Ehevertrag gemacht, so dass jeder tun konnte, was er wollte. Das war also für mich natürlich auch eine wichtige Sache, ne? Ein Jahr erstmal stillschweigend und dann hab ich danach auch noch gesagt, ich bleibe in Paris. Und dann sagte er eben, dann verlängern wir nochmal. Und in diesem Jahr ist das passiert. Und sein größtes Anliegen war, dass ich nicht erfahre, dass er Krebs hatte. Weil, das habe ich dann im Nachhinein gespürt, dachte er, dass das zu einem absoluten Bruch führen würde, wenn ich es wüsste. Also er hat mich gar nicht richtig eingeschätzt. Mhm. Ja.
Also er dachte, du verlässt ihn. Also jetzt wirklich.
Ja.
Also auch räumlich.
Ja. Ja. Er dachte, wenn ich erfahre, dass er Krebs hat, dann wäre das auf jeden Fall zu Ende. Aber die ganze Geschichte, die er so empfand, war sein Elternhaus. Also er ist ja in Lindau aufgewachsen, die hatten eine ganz große Wurstfleischfabrik und Feinkostgeschäft und all sowas. Und er sollte das unbedingt übernehmen und Gott sei Dank hat er das auch nicht gemacht. Er wollte unbedingt studieren und sie haben ihn rausgeschmissen deshalb. Und diese ganze Enge in diesem Elternhaus, da ist es immer so zugegangen, ja. Man sprach nicht über irgendwelche Probleme, und das hat er da halt auch praktiziert, ja. Er dachte, so eng wie in seinem Elternhaus, dachte er, bin zum Beispiel ich auch, ja. Also er konnte das nicht trennen.
Also es war für ihn so eine Fehlbarkeit,
ja,
dass er jetzt krank,
ja,
war.
Ja.
Mhm.
Ja.
Oder dass er dann nicht mehr liebenswürdig sein könnte.
Genau.
Also würdig des
Was natürlich ein absoluter No-Go ist, weil für mich im Gegenteil. Ich bin ja mit ihm ins Krankenhaus, obwohl wir eigentlich getrennt waren. Und ich wäre mit ihm überall hingegangen, wenn ich gewusst hätte, dass er Krebs hatte. Das habe ich ja danach. Und deswegen habe ich das, um ihn dieses Gefühl zu geben, dass er nach wie vor, ich nicht weiß, dass er Krebs hat, hat mich die Stärke entwickeln lassen, es auch so zu leben. Weil der Arzt, der Professor sagte, Sie müssen aber so weiterleben, wie Sie bis jetzt gelebt haben, damit er das nicht spürt.
Ja. Also, dass er auch nicht Mitleid erfährt.
Ja, genau das. Es ging bei ihm um Mitleid, um Anerkennung, um Würde, ja, was falsch ist. Also ich meine,
ja, aber dann konnte er Mitleid auch nicht ertragen.
Ja, mhm, ja. Das war die Motivation.
75 ist er ja dann in einer Klinik verstorben. Dein Sohn war damals 9 Jahre alt und du warst plötzlich Witwe. Du hättest den Schein ja auch so ein bisschen aufrechterhalten können, dass also sozusagen eure Ehe noch in Ordnung war. Aber du hast dich anders entschieden. Du hast sogar seine Geliebte angerufen und ihr angeboten, dass sie doch auch in die Klinik kommen könnte und die Trauerfeier wahrscheinlich mit vorbereiten könnte. War das eine schwere Entscheidung für dich? Weil es ist ja nochmal was anderes, ob man sagt, naja gut, ich habe Männer, er hat Frauen. Aber irgendwann ist das ja dann so ganz klar, wenn man dieser Frau auch begegnet und man gemeinsam um einen Mann trauert.
Also einmal kannte ich diese Frau, sie war übrigens auch ein Model. Und also um deine Frage zu beantworten, ob das schwer für mich war, überhaupt nicht. Weil das ist ich war immer schon so, ich bin offen. Ich sehe bei vielen Menschen, die Angst haben vor Verfehlungen vor Verlust, vor allem. Und das empfinde ich eben nicht so. Ich bin so, also im Gegenteil, sie hat zu mir gesagt, würdest du das wirklich tun? Sag ich, aber natürlich würde ich das tun. Komm her. Und wir wechseln uns ab. Also mehr oder weniger eine Art Totenwache, wenn man so will. Ja. Und ich hatte ja dann auch noch, als ich war ja tagelang im Krankenhaus mit ihm. Und ich hatte dann, hatte ein Täschchen, da war auch ein Testament drin. Und in dem Testament hat er mich komplett enterbt, auch vom Pflichtteil. Und es wäre für mich ein Klacks gewesen, dieses Testament verschwinden zu lassen. Ja. Aber das habe ich sehr wohl nicht getan, weil ich weiß, dass alles zurückkommt, was du negativ aufs Tablett legst, kommt genauso wieder zurück. Also diese Erfahrung hatte ich A, schon gemacht, B, ist es für mich es, ja ein Gesetz, ein Gesetz eigentlich. Ja.
Mhm. Also hast du dann auch nicht angefochten?
Habe ich, nein, nein. Ich habe auch den Pflichtteil nicht angefochten, weil sonst wären verschiedene andere Paragraphen in diesem Testament wären auch nicht zustande gekommen. Ja. Und ich bekam ja eine Pension als Witwe, auch von Bavaria Film. Und das war für mich auch okay.
Stimmt, die konnte man dir ja nicht wegnehmen. Also die konnte er auch eher nicht wegnehmen.
Der konnte ja auch nicht wegnehmen.
Aber die Geliebte hat schon was geerbt.
Ja. Die Geliebte hat was geerbt, also die Tochter, er war ja schon mal verheiratet, auch mit einer Schauspielerin. Und er hat eine zauberhafte Tochter, die auch auf dem Pflichtteil übrigens war.
Und aber das dein Sohn, sich, dein das Sohn Testament, hat
ich, wenn ich das Testament angefochten hätte, hätte sich das alles aufgelöst, meiner Meinung nach. Dann wäre das neu aufgerollt worden. Und nicht mein Sohn wäre Haupterbe gewesen, sondern ich weiß es nicht.
Also dein Sohn war dann der Haupterbe.
Ja, ja.
Ein Jahr nach dem Tod deines Mannes, 1976, lerntest du auf einem Fest von Freunden den Inhaber des legendären Münchner Herrenausstatters Harry Lindmeier, kennen und lieben. 12 Jahre habt ihr zusammengelebt, zusammengearbeitet, zusammen noch 2 weitere exklusive Designerläden in München eröffnet, eines für Damen und einen Versace-Store. Und ihr habt zusammen ein sehr elitäres und luxuriöses Jet-Set-Leben geführt. Seid mit euren Freunden Flick und Kos in deren Privatmaschinen um die Welt geflogen, habt eure Ferien mit ihnen in deren großen Häusern und auf deren Yachten verbracht, habt alle wichtigen und mächtigen Menschen, die es so gibt, kennengelernt und wart mit denen befreundet. Dein Sohn war inzwischen im Internat in Schondorf und du konntest wieder so richtig Gas geben. Warst du denn jemals neidisch auf dieses Leben eurer Freunde? Und wie schafft man es, eventuell danach auch wieder irgendwo so eine Erdung zu finden?
Naja, also einmal war es die Zeit, in der ich am meisten nach außen lebte. Also da hat mein Außenleben stattgefunden, kann ich so sagen. Wir haben, also wenn ich so zurückblicke, kann ich mir es fast gar nicht mehr vorstellen, wie wir gelebt haben. In Saus und Braus, sagen wir mal so. Und nee, im Gegenteil. Also ich fand es ganz toll, dass ich eigentlich die Verantwortung dieses Reichtums nicht hatte, aber das Vergnügen, teilzunehmen, ja, das habe ich also auch so trennen können. Also ich wollte nie, wenn ich jetzt heute mir Geld wünschen würde, würde das Geld immer nur stattfinden im Austausch. Das heißt, ich würde heute das Geld nehmen, um Dorissima voranzubringen, um Marketing zu machen, um neue Dinge zu kaufen für das Geschäft. Einfach Umlegung.
Ja, ja, genau.
Austausch, Geld tauschen, Geld benutzen, um etwas besser zu machen, Geld benutzen, um auch Menschen glücklich zu machen. Aber ich habe nie Geld auf dem Konto. Waren, also ich meine, so wie diese Herrschaften, mit denen ich damals befreundet war. Mit einigen bin ich ja heute auch noch befreundet. Aber das war ein Leben genau in der Zeit, wo ich mit Harry zusammen war. Und Harry ist natürlich auch ja eher auf, sagen wir mal, er war ja nicht vermögend. Aber er war sehr beliebt und er war halt in der Gesellschaft insofern eine Bereicherung, weil sie haben durch ihn, haben sie das erlebt oder durch uns, was sie sonst vielleicht nicht so erleben. Wir haben ihnen ein Stückchen gegeben und sie haben uns ein Stückchen gegeben. Ja, also so könnte ich diese Zeit beschreiben.
Am Anfang deiner Liebe zu Harry habt ihr in Mailand den Designer Gianni Versace kennengelernt und du als Einkäuferin sozusagen eurer Läden, als Verantwortliche für das, was dann in den Läden hängt, hast auch sein Vertrauen gewonnen und auch ihn in den Jahren danach in Deutschland sehr groß gemacht. 1989, also 10 Jahre später fast, zum Zeitpunkt des Mauerfalls, wurdest du seine Presserepräsentantin für Deutschland, hast 2 große Solo-Ausstellungen 89 und 92 in München und Berlin initiiert und kuratiert. Eure Freundschaft und Nähe wuchs stetig und gleichzeitig auch der Respekt füreinander, also so eine Beziehung auf Augenhöhe. Ihr mochtet euch. 2 Jahre zuvor hattest du aber einen sehr, sehr schweren Autounfall und musstest dich mit einem zertrümmerten 12. Brustwirbel und innerlichen Gestänge, was man dir da reingebaut hat, so wirklich regelrecht so ins Leben zurückkämpfen. Welch Glück, dass du so eine sehr gute Netzwerkerin bist und auch gute Verbindungen hattest. Die besten Ärzte konnten sich um dich kümmern. Aber das hat auch Gianni Versace nicht davon abgehalten, so an dich zu glauben. Und er wollte einfach, dass du eben seine Repräsentantin wirst. Und er wartete auch auf dich. Und 89 war das dann so, dass du das erste Mal irgendwo wieder mit Krücken da und einem Gestänge auf eine Show gegangen bist. Und dann hat er gesagt, ja, wann geht's denn jetzt endlich los mit uns? Und ja, das ging dann auch los. Und 8 Jahre später, 1997, wurde er vor seinem Haus in Miami erschossen. Kannst du dich noch an diesen Moment, an diesen Anruf mit dieser fürchterlichen Nachricht erinnern? Wie hart war das für dich, also neben diesem beruflichen Verlust, auch seinen Tod innerlich zu verarbeiten?
Tanja, also wenn du erlaubst, würde ich gerne noch mal kurz zurückgehen. Und zwar, wie das mit Harry endete, weil das war also für mich eine ganz wichtige Zeit, weil ich bekam plötzlich Schwierigkeiten mit mir. Ja, ich habe dieses Leben, das hat mich dann, also nachdem, als es neu war, alles hatte ich, habe ich das alles genossen, ja, und finde ich auch heute noch toll, was da alles passierte. Aber zum Ende hin, ich weiß noch, das war in Aspen, als wir beim Skifahren waren, mir ging es immer schlechter und schlechter. Und irgendwie eine Stimme in mir sagte, was machst du eigentlich da? Also wirklich, ich bin durch Aspen, ich bekam witzigerweise im Ohr ein Problem, das war so ein Geräusch und dies und das. So fing das an. Dann bin ich zum Ohrenarzt dort gegangen, dann bin ich im Hotel geblieben und bekam richtige Zustände. Ja, also mir ging es richtig schlecht. Und ich weiß noch, ich bin dann in die Sauna und habe im Bett gelegen, habe mich zugedeckt und hatte richtige Schweißausbrüche. Da kam er vom Skifahren, Harry, zurück ins Hotel und sagte zu mir, was ist denn mit dir los? Wie siehst du denn aus? Sag ich, mir geht's gar nicht gut. Und dann sagt er, wieso? Du bist ja ganz zugedeckt und schweißgebadet. Dann sagte ich, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da habe ich gesagt, mir geht es seelisch nicht gut. Ja, es hat mich alles erschlagen dann irgendwie. Und ich bin dann vorher eben, wie gesagt, durch Aspen gestapft alleine und hörte diese Stimme. was machst du eigentlich hier? Du bist doch nicht auf dieser Welt, um hier nur Halligalli zu machen. Wirklich, so kam mir das vor. Und das, ich habe ihm das gesagt. Daraufhin hat er gesagt, was? Du hast doch alles, was man sich wünscht. Alles. Und jetzt beschwerst du dich darüber. Und es war aber kein Beschweren, sondern ich habe gemerkt, ich muss das abbrechen. Und ich habe es auch gemacht. Wir sind dann erst nach New York. Da haben wir dann in dem Tower Waldorf Astoria gelebt, oben ein paar Tage. Da ging es mir auch. Und ich habe mit Ingrid, die damalige Freundin von der jetzigen Frau, die hat es komischerweise besser verstanden. Sie hat dann zu Harry gesagt, tu sie nicht so drangsalieren, weil es ging mir wirklich schlecht. So bin ich zurück nach Europa, nach Deutschland, bin dann in Kitzbühel, habe ich dann Yoga-Unterricht genommen. Da hat er noch gesagt, mein Gott, jetzt macht die noch Yoga. Also er war komplett dagegen, wie ich mich dann plötzlich umdrehte. Und ich musste aber, ich musste zurückkommen in mein Leben. Aber da haben die ja alle noch, ich habe mich dann zurückgezogen. Ja, ich musste mich zurücknehmen. Und so ist das. Und er, also ich bin dann auch mit meinem Sohn alleine zum Einkaufen für die Geschäfte nach Paris. Und als ich zurückkam, sagte er zu mir, so, und jetzt haben wir, weil er ist natürlich nicht zu Hause gesessen und hat darüber nachgedacht, was mit mir los ist, sondern er ist jede Nacht ausgegangen. Und so hat er dann jemanden kennengelernt und dann meinte er zu mir, und jetzt haben wir das Problem, jetzt habe ich mich verknallt. So, und dann war es zu Ende. Also das war für mich ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben.
Und war dann dieses, als es zu Ende war, vor Gianni Versaces Tod oder nach Gianni Versaces Tod?
Nein, vorher.
Ah, vorher.
Ja, vorher. Als es mit Harry zu Ende war, wann war das zu Ende? 12 Jahre nach? Naja, egal. Als es zu Ende war mit Harry, habe ich ja erst richtig die PR angefangen. Mhm. Da hat er mich ja erst, ich habe auch die Ausstellungen, da waren wir alle schon getrennt. Also,
ah, okay.
Ja. Ich habe mich zurückgenommen und habe aber dann durch Versace kam ich in ein anderes Leben wieder. Also mehr eigenständig, mehr ich, mehr in der Spiritualität, mehr, weil Gianni war ja so eine Mischung, ne?
Will man jetzt gar nicht glauben, weil ich hätte jetzt so gedacht, das geht dann nahtlos ineinander über, weil dieses Leben, was man mit Gianni Versace assoziiert, ja, wäre jetzt für mich auch Lady Diana bis, weißt du, also das Jet-Set-Leben eben, ja, also ja, die High Society.
Ja, ja.
Aber jetzt nochmal dieser Moment. Also auch wenn du sagst, du hast dich schon verändert gehabt, du warst schon geerdeter, du warst nicht mehr einfach dieses Luftikus-Mädchen im Jet-Set, ja, sondern du warst irgendwie jetzt eine sehr konzentrierte, fokussierte Frau, die auch ihren Job perfekt machen wollte. Aber dieser Anruf, dass er tot ist, wie war das?
Ja, ich hatte damals also schon dieses wunderschöne Büro, also ein Loft und war am Schreibtisch morgens so circa um 9 bekam ich diesen Anruf aus Mailand und eine sehr interessante Geschichte. Ein Tag zuvor saß ich auch in diesem herrlichen Büro und mir wurde so schwummrig, ich war so müde und ich wollte abends in die Lehnbachgärten-Eröffnung, das ist ja jedes Jahr die Eröffnung, die wunderschön ist, da wollte ich unbedingt hin mit der Marie Waldburg. Und bin dann eingeschlafen und hatte einen wahnsinnigen Traum. Und zwar standen Gianni und ich an der Wand und er umgarnte mich immer so, wie ein Polyp, also wie die Medusa, was ja sein Wahrzeichen ist. Und hat mir immer so versucht, mich nicht richtig zu küssen, so ganz intim am Hals und dies und so umschlungen, ja. Und ich habe mir gesagt, Gianni, lass das. Also es war eine ganz eigenartige Situation. Dann sind wir zusammen an der Wand entlang runter auf den Boden geschlittert und waren dann am Boden auch so verschlungen. Dann geht die Tür auf und da kommt eine schwarze, entweder ein Kater oder eine schwarze Katze, springt auf ihn und beißt ihm ins Genick. Ich war fix und fertig. Ich konnte abends nicht zu dieser Ausstellung gehen. Ich war wirklich total irgendwie neben mir. Ich stand komplett neben mir. Und am nächsten Morgen um 9 erfahre ich, dass man ihm ins Genick geschossen hat. Wirklich. Ich habe das überhaupt noch nie öffentlich gesagt. Also, ja. Das war so, aber die Situation.
Und dann bei dem Anruf dein Gefühl, auch wenn du ja vielleicht dann sagtest, oh, ich habe es geahnt, dass was passiert. Aber war da eine unendliche Trauer in dir? Oder konntest du das so annehmen, dass eben jeder so seinen Moment hat, wo er gehen wird?
Nein, das konnte ich nicht. Ich war also in tiefer Trauer. Ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr sensibel und lasse die Dinge auch an mich heran. Also das habe ich dann später ein bisschen besser gelernt, mich schützen zu können. Ja, ich habe das auch mal mit einer Kniegeschichte, aber das kann ich da später mal erzählen, erlebt, dass ich das übernehmen kann. Ja, und diese Trauer, die mich da überfallen hat, die war massivst. Vor allem hatte ich mich ja vorher schon von dem Laden verabschiedet, da habe Harry meine Anteile übergeben und ich wollte mich komplett Gianni widmen, weil er gesagt hat, das wird immer mehr und ich brauche dich so ungefähr. Deswegen hatte ich mich verabschiedet von diesen Geschäften auch und wollte mich komplett ihm widmen und dann war innerhalb von einem Vierteljahr alles weg. Erst die Geschäfte und dann Gianni. Und das war also für mich massivst. Das war, also ich stand unter einem wahnsinnigen Druck. Und an diesem Tag wollte mir übrigens zum Beispiel der Herr Günter Jauch wollte mir eine Maschine schicken für abends. Er hatte noch Stern TV gemacht. Ich sollte da auftreten, weil es war ja außer mir keiner verfügbar, die etwas sagen konnten über Versace. Und ich habe das alles abgeschmettert. Ja. Er wollte mir noch 100.000 Euro und ich weiß nicht, da hätte ich mal wieder mal Geld verdienen können, wie die anderen das alles so tun, sich verkaufen für irgendwas. Ich habe das alles abgeschmettert und bin dann eine Woche später bin ich nach Indien gereist, also nach Sri Lanka und habe da meine erste Ayurveda-Kur gemacht, ja, um mich heilen zu können, um mich, meine Seele war wirklich im Keller.
Und dann kam ja diese sehr spektakuläre Beerdigung oder Trauerfeier in Mailand. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen. Es war doch ganz, ich glaube, da habe ich das Gefühl gehabt, dass irgendwie ganz Mailand auf den Beinen ist.
Ja, Mailand war schwarz. Ja. Also die Menschen, du kamst da nicht mehr durch. Wir kamen gar nicht in den Dom. Wir mussten eingeflogen werden mit dem Helikopter, um überhaupt da reinzukommen. Ja. Und dann es war eine ganz kleine Gruppe, also die enge Gruppe. Und danach sind wir ja dann nach dem Dom sind wir ja auch wieder rausgeflogen worden und dann waren wir dann auf der Terrasse von Gianni Versace, nur die Familie. Und wir waren im Ganzen 20 Personen. Da war mir gegenüber saß Lady Di, Elton John mit Mann, Sting mit Frau, Valentino, zwei Modeschöpfer, Valentino und Karl Lagerfeld, die Ann Wintour aus New York. Das war also, als wir da saßen, ungefähr 5 Stunden waren wir da in 20 Personen. Draußen war Mailand schwarz. Das war schon also so, wenn man wie zwick mich, ich spür mich nicht, ja. Also es war schon Wolke 7 irgendwie, ja. Und Lady Di saß mir, wie gesagt, gegenüber, so wie man sie kennt, mit schrägen Köpfchen. Und genauso, also es ist ja auch ein Krebs, ne? 1. Juli Geburtstag. Und 8 Tage später war sie auch tot, ne, mit diesem schrecklichen Unfall.
Da kriegt man gleich Gänsehaut.
Ja, das ist schon sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr, sehr unwirklich. Ja. Also für mich war das alles ganz unwirklich. Ja.
Dein Vertrag?
Und kein Vergleich mit dem Leben bei, von Flick und Co. Also, ne? Das war dann mein Leben eher so, weil Gianni war ja sehr, sehr viel mit, auch mit Künstlern. Wir saßen, also die schönsten Zeiten hatten wir in seiner kleinen Küche, weil der kannte ja, Kochen war ja nicht sein Ding. Kochen war, also der hatte auch keine Haute Cuisine, kannte der gar nicht, das wollte der gar nicht. Der hat auch mal einen Hamburger gegessen oder so. Aber Spaghetti natürlich. Ne? Dann saßen wir oft in der kleinen Küche, da war so eine kleine Ecke in diesem riesen Palazzo. Und da saßen wir, und das waren die schönsten Stunden, mit zum Beispiel mit Forsyth, diesem Ballettdirektor von damals Frankfurt, oder Maurice Béchard, oder das war natürlich tolle, tolle Begebenheiten, und da war das lustig, und es war toll, 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 toll. Das war mein Leben, wie ich es mochte, ja.
Dein Vertrag mit Versace lief dann offiziell auf dem Papier noch 2 Jahre. Dann war aber wirklich Schluss. Also die wussten ja selber nicht genau, wie es weitergehen sollte. Man schrieb dir dann noch einen Brief, also die Familie, mit dem Satz: Don't forget, you are always our best friend. Also vergesst nicht.
You will be always our friend and you are family.
Ah ja, okay, also so ungefähr. Ich habe es mir gestern aufgeschrieben, aber also das heißt, man versicherte dir irgendwie so, dich nicht zu vergessen, also auch weiterhin als so gute Freundin zu bewahren. Du hörtest doch nie mehr was von der Familie, ja. Bis jetzt vor kurzem. Fällt man da vor Enttäuschung in ein riesiges Loch? Und was hast du getan, um weiterzumachen? Also was passiert dann? Weil das ist doch irgendwo schon ein irrsinniger Bruch in einem Leben.
Ja, ich war nicht enttäuscht. weil ich spürte das ja schon vorher, was da abläuft. Also mit Gianni war das anders, ne? Wir sind ja, wir waren Seelenverwandte sozusagen. Und ich spüre ihn heute auch noch. Und was ich ja später gemacht habe, als ich ein neues Leben aufbaute, ist er ja auch wieder aufgetaucht, indem ich mein neues Leben Dorissima nannte. So nannte er mich, wenn ich zum Beispiel, er hat ja dann etwas sehr, sehr geschickt gemacht. Er hat seine Kampagnen selbst produziert mit den tollsten Fotografen wie Richard Avedon und den tollsten Stars wie Madonna, all die ich ja alle kennenlernte. Ja. Und dann hat er mir zum Beispiel gerade Avedon, Madonna eine ganze Strecke geschickt und hat gesagt, mach das Beste raus, du machst das. Ja. Daraufhin war ich ja noch in München, zu Stern, nach Hamburg. Da waren damals 2 Chefredakteure. Und dann habe ich ihnen das angeboten. Und es ist da tatsächlich stattgefunden, Cover mit Madonna. Und 8 volle Seiten innen, sodass die mich dann anriefen und sagten, sagen Sie mal, weiß Herr Versace eigentlich, was Sie da treiben, was das kosten würde? Dann sagte ich, unfortunately, yes. Er wusste das, ja. Dann habe ich ihn getroffen. An meinem Geburtstag per Zufall war ich mit meinem damaligen Freund in der Villa d'Este, und seine Villa war ja unmittelbar daneben. Und ich gehe mit meinem Freund zum Schwimmen morgens. Ich wollte ihm dann noch den Stern bringen. Den hatte ich natürlich vorher schon. Wollte ich rübergehen und ihm den Stern bringen. Dann saß er da, was ich nicht gesehen habe, und hat einen Kaffee getrunken. Und als wir vorbeiliefen, sagte er, Bella. Und ich sehe ihn da sitzen und sage, Gianni, yeah, I'm having a coffee here. Und was hatte er? Er hatte den Stern schon da liegen. Also der war ein Perfektionist par excellence. Man kann sich's nicht vorstellen. Der wusste es, ja.
Also du hast seinen Ansprüchen genügt.
Und da nannte er mich Dorissima. Genau so.
Du bist eben jetzt eine erfolgreiche Unternehmerin mit der eigenen Firma namens Dorissima, die exklusive heilende Körperöle herstellt. Was genau bewirken diese und worin unterscheiden sie sich zur Konkurrenz?
Also wie es entstand, ist ja schon mal auch auf Sri Lanka damals passiert. Ich habe dann mit diesem Arzt, der mich sehr, sehr mochte, Dr. Budike, als ich die Kur beendete, sagte er, er würde gerne mich einladen, noch in die Berge von Sri Lanka, hätte er eine Freundin, eine wirkliche weiße Frau oder weiße Frau, die mit Aromen arbeitet und die durch Aromen das ein wirkliches Healing bewirken kann. Und er hat mich eingeladen, das anzunehmen, weil er wollte gerne, dass ich wieder ja meine Seele eben beruhigen konnte damit. Das habe ich dann getan. Die Frau, das war also eine alte Dame, eine Erscheinung. Ach, es war ein Hauch, ja, es war ganz, ganz fantastisch, ihr zu begegnen. Wir sprachen nicht, weil sie konnte weder Englisch noch konnte ich Sanskrit oder so irgendwas in der, also wir konnten uns nicht unterhalten, aber wir haben uns gesprochen von morgens bis abends, ja. Und sie hat mir diese ganzen Rezepturen gegeben. Und als ich zurückflog nach München, gab sie mir die Rezepturen, mit. Und leider ist sie tatsächlich 4 Wochen später, verstarb sie. Also
sein Nachlass.
Ja, also es ist jetzt, wenn ich dran denke, kommt jetzt noch so ein richtiger Wehmut, also keine Trauer, weil das war abgeschlossen irgendwie. Ja, es hatte wirklich eine Rundung. Es ist nicht hinten runtergefallen. Ja.
Sie wusste, dass sie das in gute Hände legt.
Ja. Ja.
Ihr Vermächtnis.
Ja, das war ihr scheinbar, es war einfach meant to be. Also alleine, dass ich da hinkam und das hat alles, das war ja vorher schon geschrieben. Ja, das war ja, es ist ja ein Drehbuch eigentlich sozusagen.
Und dann hast du also diese Rezepturen gehabt und
ja.
Hast gemerkt, ich mache jetzt damit selber was.
Ja, ich habe ja die Öle auch so mitgebracht und die standen aber dann morgens bei mir am Spiegel. Und ich dachte mir immer, weil ich natürlich auch ein sehr optischer Mensch bin, also sehr visuell, weil ich kann ja sehen, ich kann. Und dann sah ich diese Öle da stehen, da schwammen so die kleinen Vanille Augen oben, also so Vanilleöl oben rum und so. Und da habe ich gesagt, ihr seid so wunderschön, aber ihr schaut nicht schön aus. Das gibt's ja auch oft bei Menschen, ja, die innen so schön sind und äußerlich gar nicht. Und viele Menschen sehen diese Schönheit innen nicht. Ja. Also das ist, das trifft mich oft so, ja, weil ich kann das sehen, und spüren halt. Also genau so war es da und habe ich gedacht, ich müsste mal ein Labor finden, die mir das ein bisschen stabilisieren, sodass man, dass man beides hat, in die Mitte bringen. Habe ich dann gefunden am Chiemsee ein Labor und ich stand da in dem Labor mit den Chemikern, stand mit Häubchen auf und Kittel um und all das. Und mein Herz klopfte wie wahnsinnig. Ich habe mir gedacht, oh Gott, ich mache jetzt zum ersten Mal genau das Richtige. Wieso jetzt erst, ja? Und wir haben dann das auch so hingezaubert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will jetzt unbedingt 3 Produkte machen. Dann haben die gesagt, so einfach geht das nicht. Wie stellen Sie sich das vor? Und wenn, dann müssten Sie so und so viele Stück zahlen und dies und das. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Ich war aber irgendwie abgefahren und ich hatte ja genügend Geld. Ich hatte damals auch schon eine sehr schöne Kunstsammlung und Schmuck. Und ich hatte ein wunderschönes Gartenhaus in der Ismaninger Straße in München. Und also ich war jetzt nicht mittellos und habe gesagt, nein, ich mache das. Ich will das unbedingt machen. Ja. Und wir haben das auch tatsächlich produziert, 3 Produkte. Die wurden dann Anfang Dezember geliefert in das kleine, schöne Gartenhaus. Das war dann mein ganzes Wohnzimmer, das Entree, alles war vollgestellt. Und ich sagte mir, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit diesem Zeug? Ich habe dann erstmal meine Freunde alle beschenkt an Weihnachten. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich dann eine Dame, die ich kannte natürlich von Versace, angerufen. Frau Renate Rosenthal von der L.
Ja, die kenne ich auch gut. Ja. Beste Freundin von Patricia Rieke.
Ja, ja. Und die habe ich dann getroffen im Januar. Wir hatten uns verabredet. Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt. Sagt sie, dann machen wir eine ganz tolle Story draus. Eine ganze Seite bekommst du. Und ich bekam sie. Und tatsächlich, also auch, man konnte ja nicht schreiben, wo man das kaufen kann. Sie hat dann meine Telefonnummer da angegeben. Und innerhalb von 2 Monaten war alles verkauft. Naja, dann dachte ich mir, was wäre doch eine Idee, da vielleicht weiterzumachen.
Ja, und du machst weiter. Heute hast du eine wunderbare Kollektion von sehr schönen farbigen Ölen, die alle eine bestimmte Bedeutung natürlich haben. Mich würde an der Stelle nochmal interessieren, diese Wirkung. Also klar, Massageöl, Bodyöl riecht vielleicht in einer bestimmten Art und Weise, aber am Schluss ist es ja für mich als Laie halt ein Öl. Ja, natürlich, ich weiß, weil meine Tochter auch eine Ayurveda-Ausbildung gemacht hat, dass natürlich das Öl in unsere Haut hineingeht, also in das Organ und natürlich eine ganz große Wirkung hat, je nachdem, was das für ein Öl ist. Aber so der Laie, glaube ich, der sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, sieht vielleicht nur eher den Preis und überlegt sich, okay, so kostet es jetzt so viel und so viel und deine Produkte sind ja jetzt nicht billig. Erklär noch mal ein bisschen was über die Wirkung.
Naja, also erst einmal muss ich sagen, als ich dann diese Produkte hatte und mir überlegte, weiterzumachen oder das beruflich auch zu erfassen, wusste ich eines ganz sicher. Ich wollte keine Kosmetikfirma sein. Ja. Also 1000 Kosmetikfirmen, die es gibt, ich wollte mich nicht da einreihen. Vor allem hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit, oben anzufangen. Ich musste ja auch da unten anfangen. Und dann wollte ich also wirklich absolut nicht eine banale, nicht banale, meine ich nichts, aber eine Kosmetik, eine einfache Kosmetik machen.
Also Oberflächlichkeit.
Ja, ja. Sondern ich wollte natürlich, was ich vergessen hatte zu sagen, während ich mit Versace arbeitete, hatte ich ja auch diese 2 tollen Ausstellungen gemacht, habe ich mich noch sehr wohl auch da weiterentwickelt, privat. Ne? Ich habe natürlich sehr viele Retreats gemacht. Ich war mit sehr vielen interessanten, weisen Menschen zusammen. Und ich habe natürlich Yoga rauf und runter, das war ja jetzt sowieso, das habe ich schon, ich meine, ich bin ja Tänzerin, ne? Klar, das oder Pilates und das Ganze, das meine ich nicht, aber ich habe mich natürlich, habe da ja auch schon mit Chakren gearbeitet, ja, mit Healing und mit was man, also Weiterführungen und auch Rückführungen gemacht und ich habe mich also da schon privat, also mich als Person sehr weiterentwickelt, obwohl ich mit Versace sehr viel zu tun hatte. Und habe mich dann in einer Meditation, was könnte ich machen, dass ich dem gerecht werde? Und dann habe ich natürlich auch einige Menschen, die mit Chakraölen schon hatten, auseinandergesetzt. Da gibt es ja auch einige sehr, sehr schöne. Nur war das damals zu diesem Zeitpunkt eigentlich zu früh. Heute sprechen alle von Chakren plötzlich, ja. Und ich war halt viel zu früh damit. Aber ich wollte halt unbedingt etwas Tiefgründigeres machen. Zwar ein Healing. Und was mir immer wichtig war, auch nicht zu trennen, weil in der sogenannten esoterischen Welt glaubt man ja, also auch nicht mehr, aber damals, man muss also Sandalen anhaben oder barfuß oder Kutte, um spirituell sein zu können. Das ist ja ein Lug und Trug. Du kannst ja sehr wohl knallhart ganz hohe Schuhe, rote Nägel, rote Lippen, ich weiß nicht, was du alle, kannst auch oben ohne und sehr spirituell sein. Aber das war damals, hat man das nicht zusammenbringen ja. können. Das war mir immer ein großes Anliegen, in die Mitte zu sein, dass man alles kann. Man kann alles. Und vor allem, wenn man, also was ich ja sehr viel tue, wenn ich meditiere oder auch in Trance gehe, ja, was oder sag mal in Zwiesprache mit dem Universum, das ist, hört sich jetzt dramatisch an, das ist aber gar nicht dramatisch. Und das können alle übrigens. Das kann nicht ich. Ich stelle mich da jetzt nicht hervor, dass ich besonders begabt wäre dafür. Gut, mich führt man vielleicht mehr hin oder man fordert mich heraus, so wie Ende bei Harry, wo ich plötzlich wirklich, also mehr oder weniger Fieber und man sagt, was machst du hier? Ja, du musst wieder zurück zu deinen Wurzeln. Also mich hat man immer gefordert, das muss man sagen. Das möchte ich auch sehr wichtig, weshalb ich immer wieder zurückkam auf den Boden der Spiritualität, wenn man so will. Und da war das genauso, ja. Also man hat mich dann immer heraus auch gelockt. Mhm. Ja. Und aber ganz wichtig ist ja, dass jeder Mensch spirituell ist. Nur so viele sind so weit, haben sich so weit entfernt. Und es ist so schade, weil jetzt ist die Zeit, wo wir das brauchen. Wir kommen in eine ganz, ganz andere Zeit gerade. Was heißt wir kommen? Wir sind. Und so viele leben noch, als wären wir vor 50 Jahren. Mit all dem Dunkel, mit dem Neid, mit all den Hinterfragen. Es ist unglaublich, was abgeht. Und ich laufe durch die Stadt und dann sehe ich jetzt, ich sehe das, ich sehe, wie die Menschen. Und dabei wäre es so einfach, dass wir einfach sagen, stopp, wir leben jetzt, wie wir leben müssen, wie wir wollen, wie wir sollen. Öffne dich, mach dich auf, zeig dich und nimm dein Leben, egal. Mir geht es manchmal so, dass ich ganz fremde Menschen, mit denen ich spreche, wo ich mir sage, mein Gott, mit dir bin ich jetzt im Moment viel näher als mit denen, die ich schon 20 Jahre kenne und wo ich gar nicht rankomme, ja? Wo so viel Kruste ist, wo so viel abfallen müsste. Und das ist im Moment angesagt, angesagt, angesagt. Ja? Das ist das Leben. Und das Einzigste, was natürlich ein Drama ist, und das ist noch nicht entschieden, ob wir überhaupt einen Weltkrieg bekommen oder nicht. Und wir entscheiden das, nur wir. Und wir hören nicht auf. Immer weiter, immer weiter. In Israel, überall, wo die ganzen Herde sind. Und keiner gibt nach. Israel im Moment am schlimmsten mit dem Gazastreifen. Ja. Jetzt bin ich leider ein bisschen abgeschweift.
Nein, das ist nicht leider. Ich finde es Gott sei Dank. Dennoch für unsere Hörer diese kurze Erklärung. Ich nehme dein Öl, ach so. Ich nehme es ja, auf meine Haut, also ja. Auf mein dieses Organ, es dringt in mich hinein. Und weil du eben mit diesen Chakren arbeitest, weil du eben mit diesen Aromen arbeitest, hat es eine Wirkung.
Ja, also mit den Chakren, das ist ja ein, sagen wir mal, ist ja nicht sichtbar. Chakren ist Energie, ist ein Energiewirbel, wenn man so versteht. Und wenn eines davon oder zwei oder drei blockiert ist, dann funktioniert es einfach nicht mehr im System. Und es ist aber zum Beispiel Menschen, die das gar nicht verstehen, die sagen, ja, das ist doch Humbug, das existiert ja nicht. Aber es existiert sehr wohl. Also damit zu arbeiten ist sehr, sehr schön und das wird auch immer stärker. Und wie das jetzt ist mit den Ölen, ist so, dass es gibt ja Öle, die haben Essenzen, die sind synthetisch. Die riechen auch. Ja, und deswegen können viele das nicht unterscheiden. Die riechen fast genauso, nur haben sie keine Wirkung, weil sie synthetisch sind. Sie sind glatt, ja, und haben nicht diese Tiefe von diesen Essenzen, die in dein Gehirn dringen, in dein ganzes System, in die Zellen, vom Gehirn in die Zellen, in deinen ganzen Körper, in den Chakren, überall. Und nur das bewirkt etwas. Und jetzt kommt hinzu, dass diese Rohstoffe von den Essenzen, also sprich die einfachen Essenzen, die jeder kennt, wie Vanille, Pfefferminze, also die ganzen einfachen Dinge, die bewirken ja alleine, das bewirkt ja schon was, wenn sie die richtigen Essenzen sind. Und diese Rohstoffe werden ja immer weniger. Und das ist ja ein großes Desaster, dass es dadurch natürlich auch so teuer wird. Ja. Folgedessen, richtig gute Essenzen kosten Geld. Und folgedessen kannst du das nicht für 4,50 Euro bekommen. Das geht nicht. Mhm. Ja. Und wenn diese ganzen Gesetze, das müssen die Menschen, da müssen sie wieder mehr hin, was die wirkliche Essenz des Lebens ist. Und damit kannst du sehr wohl auch ganz tolle Dinge anstellen. Du kannst mit anstellen meine ich, du musst kein braves Mädchen sein. Ja? Wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, mit Lippen und dies und das. Aber diese Essenzen, wenn du damit arbeitest, tust du dir gut. Du heilst dich innen, weil wir immer wieder Verletzungen erfahren, von morgens bis abends. Also ich habe im Moment eine Steuerprüfung, ich werde wahnsinnig. Ja. Das belastet und ich muss es schaffen durch Meditation, einen Abstand zu gewinnen, zu sagen, lass es laufen, es wird gut sein. Aber dann immer wieder kommt, steigt bei mir genauso die Angst auf, sagt, oh Gott, wie werde ich das, wie schaffe ich das? Ja.
Ja. Also das heißt, deine Essenzen haben etwas Heilendes.
Ja, absolut. Also nicht meine Essenzen im Allgemeinen.
Ja, genau. Okay, sagen wir mal die Zusammensetzung deiner Essenzen. Ja. Ja? Und die Verwendung der wirklichen Essenz.
Ja. Naja, also sagen wir mal von meinen Hauptölen, die 7 Chakren, ist die Basis ein biologisches Jojobaöl. Da gibt es natürlich auch Abstufungen. Das ist die Basis. Und dann sind dann, also A ist die Farbe drin und die Farbe ist natürlich. Die ist also gegeben, zum Beispiel habe ich bei D2, also das zweite Chakra, ist orange. Da nehme ich als Farbe Sandorn. Ja? Also ich benutze die Farbe nicht als Farbe, ich gebe nicht eine Farbe hinzu, sondern ich benutze wieder ein Produkt, was in einer Farbe ist, um eine Farbe in meinem Öl zu erzeugen. Also alles komplett aus Natur.
Und auch wieder, da hat selbst die Farbe eine Wirkung.
Genau.
Ja, also nicht einfach nur ein Tröpfchen.
Naja, das Ganze ist also A, Farbtherapie oder Aromatherapie oder Chakrenhealing. Also es ist ganz, ganz vielseitig und ganz offen. Und wenn ich es so sehe als Bild, dann flattert das so ganz, das vibriert und das geht in den Äther und ja, also es ist, da kriege ich, macht es dann, also es ist unglaublich. Ja. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen verstehen, was ich meine.
Ja, ich finde, man kann es nicht nur verstehen, man also ich habe gleich das Bedürfnis, dein Durissima Öle gleich zu verwenden und weil es macht so viel Sinn. Also es macht, also zumindest für mich macht es so viel Sinn, dass eben nicht einfach nur eine Flasche mit etwas drin, mit dem Preis dran und vielleicht dem Namen, mit dem Marketing und allem, eben die Wirkung ist, sondern dass wir uns viel mehr mit dem beschäftigen müssen, was da eigentlich wirklich drin ist. Ich meine, beim Essen tun wir das ja schon, dass wir wenn wir selber einkaufen, uns natürlich Gedanken machen, was kaufen wir da, was essen wir da. Ich sage immer, beim Restaurant geht es schon los, dass man nicht mehr so ganz genau hinterfragt. Da möchte man einfach nur, dass es gut schmeckt. Und mir fällt auch immer wieder auf, dass ich es fast eine Unverschämtheit finde, dass wenn man ein Shampoo kauft in einem Drogeriemarkt oder eine Creme, dass es so wahnsinnig klein geschrieben ist. Also selbst wenn ich meine Brille dabei hätte. Ja, also dass da hinten diese ganzen, was ist da drin? Und dann versteht man es ja auch nicht. Meine Tochter hat mir jetzt erklärt, da gibt es irgendwie so eine neue App, da kann man dann dran scannen,
ja,
und auf den, und dann kann man gleich sehen, ob es rot, gelb oder grün, also gefährlich, nicht gefährlich und so weiter. Aber wir werden schon auch ganz schön von dieser Industrie an der Nase herumgeführt, ja, weil oft denken wir, wir kaufen irgendwie, weil groß Bio draufsteht, irgendwas ganz Tolles. Aber es ist vielleicht gar nichts Tolles. Vielleicht ist es zum Teil biologisch hergestellt, aber was sind das für Ingredients? Was sind das für Sachen, die da wirklich in unseren Körper gelangen?
Ja, man muss sich's wirklich so vorstellen, auch mit dem Essen. Du musst bei jedem Bissen musst du dir vorstellen, das, was du jetzt in dich hineingibst, das wird zu dir. Das setzt sich um in Fleisch, in Zellen. Das muss man visualisieren, dann isst man schon mal ganz anders, ne?
Ja, ja. Und wir denken ja so ein bisschen oben rein, unten raus, ja, so dieses, ja, und dann haben wir halt Energie. Also das ist ja das, wie wir das lernen als Kind, ja. Aber das alles, wie alles, was mit uns macht und auch letztendlich alles bleibt. Also das finde ich auch immer so toll, wenn man darüber nachdenkt, dass jedes Tun, jedes Denken, jedes Handeln ja immer da bleibt. Ja. Wo soll es denn hingehen?
Ja.
Ja? Weil viele sagen, ja, das war gestern oder das ist weg. Aber wie du das vorhin so schön sagtest, es ist letztendlich eine Energie.
Mhm.
Und
alles.
Und es ist, bleibt.
Einstein hat es gesagt. Einstein schreibt, es ist alles Energie und mehr gibt es nichts zu sagen. Und alles wird zur Energie. Basta. Das sagt er. Wann hat er gelebt?
Weiß ich es gerade selber nicht genau. Anfang des letzten Jahrhunderts, oder?
Na, der hat, Moment, ich glaube, dass er erst mal um die 50 rum gestorben ist, oder?
Ja, ja, also so seine Geburt war auf jeden Fall, denke ich mal, Anfang des letzten Jahrhunderts oder vielleicht sogar Ende des vorletzten. Aber da mit Zahlen habe ich es nicht so.
Nee, ich auch nicht.
Aber es ist ja auch
ja,
nicht.
Ja, das ist übrigens ein gutes Thema, was du anschneidest.
Ja.
Die Zahlen, was ist das? Also ich kenne 30-Jährige, die sind uralt.
Ja.
Und ich kenne 80-Jährige, die sind ja, so.
Ja, wir haben ja zu Anfang mein Ritual, den Jahrgang zu nennen, bei dir nicht genannt, weil du eben deine ganz persönliche Meinung hast zu dieser Zahl, also dieser Jahreszahl, wann man geboren ist, damit einhergehend natürlich das Alter, wie alt man ist. Also das hat für dich, so wie ich dich empfinde,
keinen Stellenwert.
Oder? Erklärst du das noch ein bisschen?
Naja, wie gesagt, also ich kenne ganz junge, ich meine, wie kann ich einen Menschen an seiner Zahl festmachen? Das geht nicht. Weil wie gesagt, also ich kenne 30-Jährige, die uralt sind und 80-Jährige, die ganz jung sind. Ganz jung. Also kann ich auch nicht sagen, der 80-Jährige, geht nicht.
Ja.
Wobei es natürlich Numerologien gibt. Das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, ja, natürlich.
Ja.
Oder wie wir jetzt in dem Gespräch natürlich sagen, wann ist dein Sohn geboren, wann ist das und das passiert. Das hat ja auch was mit einem Zeitgeist zu tun.
Ja.
Also bin ich jetzt in den 20er Jahren groß geworden oder in den 90ern? Das ist natürlich ein Unterschied.
Ja.
Dieses Alter macht ja in deinem Leben, kann man vielleicht abschließend zu unserem Gespräch noch sagen, auch nicht unbedingt Halt bei deinen Männern in deinem Leben. Also ich finde ja immer interessant, dass wenn ein Mann eine 40 Jahre Jüngere heiratet, dann schmunzelt man so ein bisschen und sagt so, oh, naja, also dann muss er wahrscheinlich Geld haben oder so, dass die jetzt mit dem zusammen ist. Also man schiebt das so ein bisschen in so eine Schublade, aber man findet es eigentlich auch nicht unerhört. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass trotz dieser Zeit, unserer modernen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, man es trotzdem immer noch so ein bisschen befremdlich findet, wenn man jetzt als Frau plötzlich einen 20- oder 30-jährigen jüngeren Mann plötzlich hat. Dann denkt man ja so ein bisschen, na ja, so, warum geht denn der jetzt mit der Alten da ins Bett? Oder, also man findet es ein bisschen, ja, unerhört fast, dass sie sich das jetzt so herausnimmt. Man fragt sich dann auch so, na ja, vererbt die dem alles oder was ist denn da los? Ja, also man wird fast ein bisschen gehässig in seinen Gedanken. Ich meine, du hast auch immer mal wieder einen jüngeren Mann in deinem Leben, bis heute. Wie geht es dir damit? Fühlt man sich da manchmal fast ein bisschen so, dass man das jetzt erklären muss? Als Frau?
Also, ich habe zum ersten Mal einen jüngeren Mann gehabt vor einigen Jahren, vor vielen Jahren. Aber erstmal muss ich sagen, habe ich einen jüngeren oder mehrere jüngere Männer gehabt, nicht weil ich einen jungen Mann suche. Das habe ich nie getan. Sondern ist es bei mir meistens so, dass die Männer mich dann suchen. Aber dann halt, gut, dann kann ich natürlich auch sagen, nein, ich will keinen jüngeren Mann haben oder so. Das könnte man sagen. Aber ich kann nur mit jüngeren Männern, also auch ein Gespräch. Sie sind dynamischer, sie sind, oder andersrum. Ich bin ein absoluter Jetzt-Mensch. Ja? Und das, was jetzt heute passiert, zählt für mich. Nicht das, was war, und das, was morgen ist. Weil das, was war, muss ich nicht mehr rumwühlen, das war, das ist abgeschlossen. Und das, was kommt, denkt man sich immer etwas, meistens kommt es dann anders, als man es sich gedacht hat. Ja. Also das ist schon mal diese Basis. Und ich habe tatsächlich zu einer Zeit schon den ersten jüngeren Freund gehabt. Da hat man das sehr wohl noch belächelt, nennen wir es mal so. Ja. Also ich hatte, ich glaube, das war es, ja, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat man schon noch die Nase gerümpft. Ja. Aber selbst da war es für mich einfach eine Bereicherung. Ja. Es war einfach dynamischer. Also ich will nicht sagen, dass ein Mann in meinem Alter nicht auch dynamisch sein kann. Aber den gab es halt da jetzt zu dieser Zeit gerade nicht. Sondern das, was passiert ist, habe ich dann auch immer angenommen. Ja.
Aber dann, apropos annehmen, es geht aber doch dann auch darum, dass du dich in deinem körperlichen Verfall als Frau auch annimmst. Weil das ist ja, glaube ich, das große Problem, dass man dann denkt, na ja, gut, aber dann liege ich vielleicht nackt mit dem im Bett und dann bin ich ja vielleicht nicht mehr so schön, dann bin ich vielleicht nicht mehr so begehrlich. Also dieses, dass man das eben dann doch auf diese Äußerlichkeit bezieht und sich ein bisschen fragt, wie passt das zusammen? Interessanterweise fragt man sich das nicht so sehr, wenn die 40 Jahre jüngere Frau jetzt mit dem älteren Mann im Bett liegt, ja, und den nackig sieht. Also eine Frau ist eben nur dann in unserer Vorstellung begehrlich, wenn sie eben jung und knackig und hübsch und so ist. Ich meine, sonst gibt's ja auch wahrscheinlich diese ganzen gräuslichen Schönheitsoperationen nicht, weil diese Sehnsucht einfach da ist, das Alter aufzuhalten. Aber das scheint ja bei dir im Einklang zu sein mit deinem, einfach, dass du dich so als Mensch einfach siehst und nicht unbedingt, ja, sind jetzt meine Arme noch genauso wie vor 30 Jahren?
Also oder mein Bauch oder mein Busen oder mein Po.
Ja, also einmal finde ich toll, dass die ältere Frau sich auch wahnsinnig entwickelt hat. Hm? Also ich meine die ältere Frau als ältere Frau. Sie ist nicht mehr die alte Frau. Ja, also ich kenne so viele Frauen, sagen wir mal zwischen 60 und 70, auch Stars, hm? Die sich so toll entwickelt haben. Und ich denke, es ist ja nicht nur der Körper, mit dem du ins Bett gehst, sondern es ist auch der Geist und die Fantasie und der Spirit. Und da muss ja natürlich, wenn eine Frau nur Körper ist und kein Humor, ich meine, man kann ja auch humorig sein, ja. Also ich denke, im Bett kann man viel. Ich will jetzt nicht so, also wie soll ich sagen, es ist mir jetzt unangenehm, aber ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen noch was anderes mitbringen.
Ja.
Dann überspielt es auch, sag mal, ein kleines Manko, wo der Oberarm jetzt da so ein bisschen runterhängt oder wie, kann das leicht überspielen, indem du einen ganz tollen, was weiß ich, Ausspruch hast oder Zärtlichkeit oder egal was. Ja. Auf jeden Fall Lebendigkeit. Um das geht's ja. Und ich denke, da hat die Frau sich schon sehr entwickelt inzwischen. Ja. Und ich denke, dass das auch noch, also wir Frauen sind ja nicht, wir sind nicht im Vormarsch, sondern wir marschieren bereits schon einige Zeit. Und es wird noch stabiler. Also ich würde eher sagen, wir müssen es stabiler machen und nicht vorwärts kommen, weil wir sind schon da. Ja. Also insofern mit dem Alter, ich bin nicht dagegen, wenn ich einen kennenlernen würde, der mir gefällt, der so alt ist wie ich, gerne. Aber es ist in der letzten Zeit nicht passiert.
Meine letzte Frage wäre noch, hast du Angst vor dem Sterben?
Nein.
Ich sag absichtlich nicht vor dem Tod, weil dann ist man ja tot.
Also, ja, ich weiß schon, was du meinst.
Das Sterben.
Für den, also ich wünsche mir natürlich wie jeder einen humanen Tod, ne? Also ein humanes Sterben. Und also so wie ich mich sehe, werde ich einfach verschwinden. Ja, also ich glaube, dass ich werde nicht dahin siechen. Und ich finde, also Sterbehilfe finde ich nicht so gut, es sei denn, man ist wirklich so schwer krank. Also ich habe natürlich einen, wie sagt man dann, diesen Dings?
Patientenverfügung?
Ja, Patientenverfügung habe ich. Und mein Sohn auch. Also da sind wir uns einig, da gibt es kein Fackeln. Wenn ich so krank wäre, dass ich dahin ziehen geht nicht.
Ja, liebe Doris, ich danke dir sehr für dieses schöne und interessante Gespräch und bin wirklich froh, dich nach fast 40 Jahren wieder getroffen zu haben. Ist auch eine Fügung. Und ich finde es sehr spannend und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder und bleiben in Kontakt, weil du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit.
Vielen, vielen Dank. Und das kann ich aber auch zurückgeben.